Hallo André.
Hallo Peter und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Und wir beschäftigen uns heute tatsächlich nochmal mit dem Bereich Rechtsextremismus und aber mit einer etwas anderen Ausrichtung als beim letzten Mal. Denn heute schauen wir nicht auf die Betriebe, sondern auf Europa, denn da steht ja demnächst die Europawahl an. Aber wie immer bei unseren Folgen fangen wir noch mit einem kleinen Trivia, beziehungsweise in diesem Falle mit einer kleinen persönlichen Anekdote mal von mir an. Ja, wie wahrscheinlich die meisten, die irgendwie mal hauptamtlich dann bei der Gewerkschaft landen, so wie Peter und ich, waren wir natürlich auch mal ehrenamtlich aktiv. Und ich war tatsächlich vor meiner Zeit hier in Stuttgart, ich komme ja gebürtig aus Braunschweig,
An der
war
Küste.
ich. Ja, genau. Für die Leute hier unten im Süden ist das die Küste. Aber das Thema lassen wir heute mal, da kommen wir vielleicht ein anderes Mal zu. War ich tatsächlich für die Verdi-Jugend als Delegierter bei einer Gewerkschaftskonferenz in Manchester. Und abgesehen davon, dass das alles höchst spannend war, das mitzuerleben, habe ich tatsächlich damals das Problem gehabt, um auch hier so ein bisschen so die europäische Perspektive der Gewerkschaften aufzumachen. Hatte ich tatsächlich ein bisschen das Problem, dass ich mit so einer leichten Erkältung geflogen bin, nach Manchester. Und wie immer, wenn man halt mit so einer Erkältung fliegt, ist das ehrlich gesagt keine so richtig gute Idee. Und deswegen ging es mir am ersten Tag dieser Konferenz gar nicht so gut. Und wir haben halt so eine kleine Gruppe aus den deutschsprachigen Gewerkschaften gemacht. Sprich, neben uns von der Verdi-Jugend war dann noch die Gewerkschaftsjugend aus Österreich und der Schweiz bei uns, weil, naja, wir konnten uns halt relativ einfach ohne Dolmetscher miteinander unterhalten. Aber tatsächlich hat ein österreichischer Kollege mich dann mit einem Erkältungsmittel versorgt. Und das hat so gut funktioniert, dass es mir den Tag über nicht nur sehr, sehr gut ging, sondern dass ich da auch endlich verstanden habe, wie man medikamentenabhängig werden kann, weil ja, wenn es auf einmal so auf Knopfdruck einem wieder gut geht, ist das ja sehr nachvollziehbar, dass man sowas dann vielleicht häufiger machen würde. Das Problem habe ich zum Glück nicht. Aber was das Europäische bei der Gewerkschaft und bei der Gewerkschaftsjugend damals angeht, da bin ich auf jeden Fall bei geblieben, weil ja, ich hatte danach auch ja hier in Baden-Württemberg tatsächlich auch einige Male mit den Gewerkschaftsjugenden aus unseren Nachbarländern hier zu tun. Und ja, insofern blieb das da eine schöne Tradition. Und ja, gleich werden wir uns mit unserem Gast darüber unterhalten, was denn die Rechtsextremen so in Europa treiben und wie die vorgehen. Und darauf freuen wir uns sehr. Ich hoffe, Peter, du bist auch schon gespannt.
Ich bin ohne Drogen oder nur mit leichter medikamentöser Behandlung hier. Von daher bin ich voll einsatzfähig. Und ich sag mal, wir spielen das Intro ab und dann begrüßen wir unseren Gast.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Hallo und damit nochmal herzlich willkommen zurück zur aktuellen Folge vom DGB-Podcast hier beim Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Heute zu Gast Gerd Wiegel von der Bundesvorstandsverwaltung im DGB. Hallo Gerd, wie immer fangen wir damit an. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Gerd Wiegel, du hast mich schon vorgestellt vom Namen her. Ich arbeite hier im DGB-Bundesvorstand als Leiter des Referats Demokratie, Migration und Antirassismuspolitik. Migration und Antirassismus erklären sich, glaube ich, so ein bisschen selber. Hinter dem Demokratiethema verbirgt sich bei uns vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit der Krise der Demokratie und vor allen Dingen mit den Feinden der Demokratie von der extremen Rechten. Das heißt, wir setzen uns in diesem Thema stark mit der extremen Rechten, mit dem Schwerpunkt natürlich in Deutschland, der AfD, aber eben auch mit dem Blick nach Europa auseinander.
Ja, es ist das kein Zufall, dass du dazu arbeitest und wir dich eingeladen haben. Unser Thema ist ja heute, wie wir im Teaser schon haben anklingen lassen, die extreme Rechte in Europa. Und das wäre natürlich auch gleich die erste Frage. Was ist da Stand der Dinge? Was kannst du sagen zur aktuellen Stärke der extremen Rechten in Europa?
Nichts Gutes, würde ich sagen, jedenfalls dann, wenn wir davon ausgehen, dass wir das alle mit Besorgnis betrachten, was sich dort tut. Was wir in Deutschland sehen, das sehen wir in einer gewissen Weise auch in vielen anderen europäischen Ländern, Parteien der extremen Rechten, einer, ich nenne sie immer so ein bisschen modernisierten extremen Rechten vom Typ der AfD, die in vielen europäischen Ländern erfolgreich sind. Kommen wir vielleicht zuerst ein bisschen nach Deutschland, dann sehen wir, dass die AfD seit mittlerweile einem Jahr in allen Umfragen auf Bundesebene zweitstärkste Partei ist. Seit Jahresanfang zum Glück mit einer leicht zurückgehenden Tendenz, aber dennoch hinter der Union, hinter den Unionsparteien zweitstärkste Kraft ist. Und das wird ja auch für die Europawahl vorhergesagt. Bei den letzten Europawahlen hat die AfD vor 5 Jahren 11% der Stimmen geholt. Das war damals ein gutes Ergebnis. Gemessen an ihrem Bundestagsergebnis von 2017, also mit 12,5% eingezogen, allerdings keine weitere Steigerung, sondern eher ein leichter Rückgang. Aktuell sieht es so aus, dass sie in den letzten Umfragen, die mir begegnet sind, mit 19% taxiert wird. Das ist jetzt einen guten Monat vor der Wahl gewesen. Das würde bedeuten, dass sie sich um 8% steigert, also ihr Ergebnis deutlich steigert, damit deutlich mehr Abgeordnete auch ins Europaparlament reinschickt. Also diesen Aufwärtstrend, den sie seit ungefähr 2 Jahren genommen hat, auch auf europäischer Ebene fortsetzen kann. Das ist ähnlich auch für die anderen europäischen Rechtsparteien, oder die anderen ist vielleicht zu weit gesagt, aber zumindest für europäische Rechtsparteien von einem ähnlichen Typ wie die AfD in großen europäischen Ländern. Und die schicken natürlich auch große Fraktionen ins Europaparlament. Also etwa in Frankreich, der Rassemblement National relativ stark irgendwie jetzt verortet wird, mit gestärkt einziehen, und auch die italienische Regierungspartei Fratelli d'Italia werden auch stärker ins Europaparlament einziehen, sodass insgesamt damit gerechnet wird, dass die extreme Rechte, die im EU-Parlament, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, auf verschiedene Fraktionen verteilt ist, insgesamt gestärkt ins Europaparlament einziehen wird und auch damit ihren politischen Einfluss auf jeden Fall erweitern wird.
Vielleicht ganz kurz mal, um die Empirie ein bisschen zu beleuchten, weil ich selber im Vorfeld von unserem Gespräch mal geschaut habe, wo sind denn überall noch rechte, rechtsradikale Parteien an der Regierung beteiligt oder viel gewählt? Und ich glaube, man hat ja nicht immer alles auf dem Schirm. Also die beiden, die du jetzt aufgezählt hast, sind, glaube ich, die in der deutschen Presselandschaft noch am ehesten immer präsent sind, zumindest mal in den Blättern, die ich lese. Im Deutschlandfunk kriege ich immer noch relativ viel mit über die Niederlande. Da ist ja im November 2023 der Gerd Wilders mit seiner Partei für die Freiheit irgendwie stärkste Kraft geworden. Da bin ich schon gar nicht sicher. Ich glaube, der aktuellste Stand ist, dass die jetzt keine Regierung zusammenbekommen haben. Bin mir aber nicht sicher, ob jetzt eine andere Regierung sich schon gebildet hat, oder das weißt du im Zweifelsfall besser. Wen gibt es denn ansonsten noch, den man eventuell nicht so auf dem Schirm hat, wo es vielleicht Regierungsbeteiligungen gibt oder zumindest starke Parteien?
In den Niederlanden, mein letzter Stand ist auch, dass die Regierung oder der Versuch, sich zum Ministerpräsidenten mit Hilfe Koalitionspartner zu machen, von Wilders gescheitert ist, dass er das Mandat auch zurückgegeben hat. Aber es gibt keine neue Regierung und die sind, soweit ich weiß, stärkste Partei geworden. Insofern wird wahrscheinlich auch eine Regierung ohne sie oder gegen sie schwer zu bilden sein. Aber das ist momentan noch in der Schwebe. Eine Region, in die man oftmals nicht so guckt, weil sie gedanklich für uns immer noch stark sozialdemokratisch geprägt ist, das wären die skandinavischen Länder, Schweden etwa, wo wir es mit einer konservativen Regierung zu tun haben, die unter Duldung, Tolerierung, das ganz konkrete Modell weiß ich gar nicht, der Schwedendemokraten die Regierung stellen. Interessant, die Schwedendemokraten, eine Partei, die aus einer eindeutig neonazistisch-rechtsextremen Partei hervorgegangen sind, ein bisschen Schwenk vielleicht in die politische Mitte gemacht haben, aber eine deutliche Partei der extremen Rechten, sind dort in einem ja doch über lange Jahrzehnte sozialdemokratisch regierten Land jetzt mit in Regierungsverantwortung, sind zumindest eine Regierung mit unterstützen, in Finnland etwa.
Die waren das sind Finnland, die Finnen, oder? Heißen ja, die in Finnland? Oder?
Finnen heißt die heute, früher hießen sie die wahren Finnen. Die haben ihren Namen nochmal gewechselt. Sind dort aber auch mit an der Regierung beteiligt. Natürlich ist das Beispiel Ungarn nach wie vor das Beispiel, was quasi immer angeführt wird, wenn es um die Gefahren geht, was das auch für liberale Demokratien bedeuten kann, wenn Parteien, im Falle Ungarns eben auch in Alleinregierungen kommen. Und dann finden wir viele Parteien in Ländern, wo sie zwar nicht an der Regierung beteiligt sind, aber doch deutlich auch über ihre Oppositionsrolle Einfluss auf Regierungspolitik, aber auch auf konservative Oppositionspolitik nehmen. Vor vielen Jahren Spanien noch ein Land, wo eine solche Partei unter ferner Liefen war, jetzt seit 5 oder 6 Jahren die sogenannte Vox-Partei, die auch dafür gesorgt hat, dass die Konservativen sich deutlich weiter nach rechts entwickelt haben. Also der Einfluss dieser Parteien wird aus meiner Sicht in zahlreichen europäischen Ländern größer. Und die Frage der Regierungsverantwortung ist eine davon, aber eben, wir sehen leider, dass diese Parteien auch nicht nur in Regierungen realen Einfluss auf die politische Entwicklung in den Ländern haben.
Gut, das ist meine Übersicht über die Situation in Europa, die jetzt ja tatsächlich erstmal nur die Regierungsparteien betrifft. Also das könnte man ja tatsächlich nochmal weitergehen. Ich habe eine Statistik gefunden mit dem Wählerverhalten, wie sich das verteilt, und das ist auch nochmal, kann man vielleicht in der Post-Production noch einbauen, dass die Leute auf YouTube diese Tabelle sehen aus dem Deutschlandfunk, dann kann man noch mal sehen, dass auch in den Ländern, wo es also keine Beteiligung gibt, die Wählerentwicklung stark hin zu den rechten und rechtspopulistischen Parteien geht. Also das nur als Ergänzung, die auf YouTube schauen können, sich dann da die Zahlen noch mal anschauen. Wechseln wir nochmal auf die AfD, mit der du angefangen hast. Die hat ja eine Europapolitik. Wie sieht die aus? Du hast dich damit beschäftigt. Was sind die europapolitischen Positionen der AfD?
Aus meiner Sicht ist ein zentraler Punkt im AfD-Europawahlprogramm ein Stichwort, was gar nicht drinsteht, und das ist das Stichwort des Dexit. Das ist ein Begriff, den die AfD bewusst vermeidet, also der Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Aber ein Punkt, der, wenn man sich das Programm genau anguckt, eigentlich die Quintessenz dessen ist, was die AfD vorschlägt. Das heißt, die AfD sagt auf der programmatischen Ebene, wir wollen ein ganz anderes Europa, wir wollen dieses EU-Europa völlig umkrempeln. Und wenn die anderen da nicht mitspielen, also wenn sich Europa oder die EU nicht in unserem Sinne verändert, dann werden wir aus diesem Europa austreten. Jetzt ist nicht davon auszugehen, dass alle Länder nach der deutschen Pfeife tanzen werden und diese EU im Sinne der AfD verändern wollen. Und die Ankündigung auch ihrer Partei- und Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alice Weidel, ist, wenn es uns nicht gelingt, dieses Europa in unserem Sinne zu verändern, dann werden wir für Deutschland ein Votum zum Austritt anstreben, also eine Volksabstimmung anstreben, die den Austritt als Ziel hat. Das heißt, sie wollen also den Weg der Briten gehen und den Brexit damals gegangen sind und das in einen Dexit umsetzen. Das ist ihr, wie ich finde, versteckte, aber tatsächlich hinter ihrem Programm stehende Agenda. Und das ist wichtig, dass die Leute das wissen, weil das natürlich für einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland, für das Land hier, massive Konsequenzen haben würde. Deutschland ist auf die EU sehr, sehr stark als Exportmarkt angewiesen. Über 50% der deutschen Exporte gehen in den EU-Binnenmarkt. Jeder und jede kann sich ausrechnen, was es bedeuten würde, wenn Deutschland aus dieser EU austreten würde und wenn dieser Binnenmarkt nicht mehr als ein Hauptziel deutscher Exporte zur Verfügung stellen würde, was das für die Arbeitsplatzsicherheit etwa bedeuten würde. Die AfD hat sonst, was EU-Europa angeht, eine sehr, sehr negative Vorstellung. Grob gesagt möchte sie sagen, alle Vertiefungsschritte, die die EU in den letzten Jahren gemacht hat, zurücknehmen, Entscheidungen wieder auf die nationalstaatliche Ebene zurückholen, die EU zurückbauen. Und wenn man sich das Programm ansieht, sieht man, dass sie vor allen Dingen einen Punkt als zentrale Aufgabe der EU darstellt, und das ist die Sicherung der Außengrenzen. Das ist das zentrale Thema der AfD. Die Festung Europa, so steht es auch wortwörtlich in ihrem Programm drin, das muss dieses Europa leisten. Das ist die zentrale Aufgabe, die nicht nationalstaatlich organisiert werden kann. Und die wird Europa zugeschrieben. Aus deutscher Sicht ganz folgerichtig, denn da man ja keine eigenen EU-Außengrenzen hat, möchte man, dass das die anderen für einen machen. Bei allen anderen Punkten will man sozusagen Rückschritte machen, von dieser Körpergemeinschaftung wieder zurückgehen. Den europäischen Binnenmarkt, hatte ich gesagt, aber auch Themen wie Arbeitnehmerfreizügigkeit etwa, also die Möglichkeit für Menschen innerhalb von Europa, sich in anderen EU-Staaten Arbeit zu besorgen. Das möchte die AfD möglichst weitgehend einschränken, den deutschen Arbeitsmarkt abschotten. Das EU-Parlament will sie abschaffen. Auch das eine Formulierung, die so wortwörtlich im Parlament drinsteht. Das EU-Parlament, eine Institution, an der es viel Kritik gibt, weil es nicht nach demokratischen Standards gewählt ist wie viele Nationalparlamente, aber dennoch die einzig wirklich demokratisch legitimierte Institution auf europäischer Ebene ist, weil wir eben alle am 9. Juni zur Europawahl gehen können und dieses Parlament wählen können. Die AfD lässt sich dort reinwählen, sagt aber, wenn wir die Möglichkeit haben, werden wir dieses Parlament sofort abschaffen. Das heißt, wir sehen eine sehr EU- und europafeindliche Politik, die von der AfD betrieben wird. Das ganze Thema Klimawandel eben wird dieselbe Politik wie auf nationaler Ebene gemacht. Menschengemachten Klimawandel gibt es nicht, deswegen wollen wir hier keine Schritte gemeinsam mit anderen europäischen Ländern gehen, um dem entgegenzuarbeiten. Also an vielen Punkten deutliche Rückschritte, was europäische gemeinschaftliche Politik angeht.
Mikrofon anschalten ist gut. Das war ein Schweinsgalopp sozusagen durchs Programm. Vielen Dank dafür. Die Anschlussfrage, die sich daraus ergibt, ist ja relativ klar. Das ist jetzt die Frage, wir haben also in ganz Europa verschiedene rechte Parteien, die sich alle zu Europa stellen. Stellen die sich gleich dazu? Also man hat ja so dann die Vorstellung auf der einen Seite, dass die natürlich erstmal sich gegenseitig befruchten. Das wird auch so sein. Gleichzeitig wird es da auch Friktionen geben. Du hast ja am Montag hier bei uns einen Vortrag gehalten auf Einladung der Region. Und da weiß ich, dass du auch auf Differenzen innerhalb dieser europäischen Rechten eingegangen bist. Magst du dazu mal noch ein bisschen was erzählen? Sehen das die Rechten eigentlich alle gleich, die Europapolitik, oder gibt es da durchaus Friktionen zwischen denen?
Es gibt auf jeden Fall deutliche Unterschiede. Aber es gibt eine, sagen wir mal, eine gewisse gemeinsame ideologische Linie. Das hat etwas mit dem Verständnis von Europa zu tun. Das finden wir, glaube ich, auch programmatisch fast bei allen Parteien dieses Typs. Diese Formulierung, man will zurück zu einem Europa der Vaterländer. Das mag sich für den einen oder anderen jetzt erstmal ganz harmlos anhören. Damit ist aber ein Europa gemeint, was vor allen Dingen in nationalstaatlichen Kategorien denkt und was zurück zu einem homogenen, ethnisch, kulturell rein verstandenen Nationalstaat zurück will. Das heißt, die Vorstellung, man könnte zu einem Verständnis der Nation zurück, was jenseits von Zuwanderung, von Vermischungen in Europa liegt, wie wir es vielleicht im 19. oder 18. Jahrhundert hatten. Das ist so eine Vorstellung, die viele dieser Parteien einigt und wo sie sagen, diese EU ist eigentlich aus ihrer Sicht ein künstliches, bürokratisches Gebilde, was zugunsten dieser vermeintlich natürlichen Nationalstaaten rückgebaut werden sollen. Dass es diese natürlichen Nationalstaaten nie gegeben hat, ist etwas anderes, spielt aber für die Ideologie keine Rolle. Jenseits der Ideologie gibt es allerdings aus meiner Sicht schon auch deutliche Unterschiede, sieht man auch daran, dass, wie ich vorhin sagte, die europäische Rechte eben nicht sich in einer Fraktion findet, sondern sich mindestens auf zwei Fraktionen aufteilt, die auch in Teilen unterschiedliche Ausrichtungen haben. Das hat etwas damit zu tun, dass es Animositäten zwischen einzelnen Parteien gibt, die sowohl inhaltlicher Art sind, als aber auch, wie soll ich sagen, bestimmte traditionelle Gegensätze widerspiegeln. Vielleicht zwei, drei Beispiele. Während in vielen kleineren EU-Ländern, die Niederlande etwa, Belgien, auch in Österreich, diese Vorstellung, man zieht sich aus der EU zurück und kann die Sachen auf nationalstaatlicher Ebene selber regeln, eher als nicht wirklich realpolitische Möglichkeit angesehen werden, ist es für große Länder wie Deutschland oder eben teilweise auch Frankreich etwas anders. Marine Le Pen ist vor einigen Jahren damit angetreten, Frankreich aus der EU rausführen zu wollen. Das hat sie damals sehr offensiv gemacht, ist damit aber bei den Europawahlen, auch bei den nationalen Wahlen, dann deutlich gescheitert, weil sie nicht im Blick hatte, dass das nicht die Interessen der Mehrheit der Französinnen und Franzosen widerspiegelt. Die haben ihre Position jetzt deutlich verändert und haben gesagt, diese Austrittsfantasien, die wird es mit uns nicht geben. Wir sehen unsere Zukunft schon in der EU, wollen sie aber in dem von mir vorhin genannten Sinne verändern. Das sieht in Deutschland bei der AfD ganz anders aus, die dort noch eine sehr, sehr viel radikalere Position. Auch die Frage etwa, was Zuwanderung angeht. Auch hier gibt es Unterschiede. Die AfD hat aus meiner Sicht mittlerweile, gehört zu den Parteien innerhalb Europas, die rechtsradikalste Position haben. Das führt dazu, dass mehrere andere europäische Rechtsparteien die Zusammenarbeit mit der AfD im letzten Jahr mehr oder weniger hinterfragt haben. Gesagt haben, okay, wir haben es hier mit einer Partei zu tun, die eine deutliche Rechtsradikalisierung durchgemacht hat. Und wir wollen die Zusammenarbeit mit dieser Partei, also zumindest mit einem Fragezeichen versehen. Marine Le Pen hat jetzt, als diese Korrektivrecherchen am Jahresanfang rauskamen, einen offenen Brief an die Parteiführung der AfD geschrieben und um Erläuterungen gebeten und deutlich gemacht nach außen, diese Vorstellung, wir können Millionen von Menschen, die in einem Land leben, aber vielleicht nicht schon immer hier gelebt haben oder die womöglich sogar die Staatsangehörigkeit des Landes haben, aber deren Vorfahren, die nicht hatten, einfach wieder aus diesem Land rausschmeißen, das sei nicht ihre Vorstellung. Jetzt weiß ich nicht, ob das taktisch motiviert ist, aber jedenfalls sehen wir hier eine deutliche Unterscheidung, denn viele dieser Rechtsparteien, auch erfolgreichen Rechtsparteien in Europa, haben sich, um Wählerstimmen zu maximieren, eher in die politische Mitte bewegt. Die AfD bewegt sich seit mehreren Jahren in die Gegenrichtung. Das heißt, hier sehen wir deutliche Unterschiede. Das könnte man für einige andere Punkte noch durchbuchstabieren, etwa zur Frage Geschlechterverhältnisse. Auch dort in den Niederlanden traditionell ist man dort sehr viel liberaler, auch jemand wie Wilders ist an solchen Punkten sehr viel liberaler, als wir es etwa bei traditionellen Rechtsparteien wie der PiS in Polen oder auch der AfD in Deutschland finden. Also es gibt hier Unterschiede und die sind sich nicht in allem einig. Das macht die Zusammenarbeit schwierig. Aber es gibt eine gemeinsame ideologische Grundlage und die richtet sich deutlich gegen die EU als sozusagen Vorstellung einer Wirtschafts-, Währungsunion und auch einer Form von, sag mal, liberaler Demokratie, wo diese Parteien der extremen Rechten eine deutlich andere Position zu haben.
Unsere Zwischenfrage, du hast ja eben schon mal die Reaktionen auf die Korrektivrecherchen von Anfang des Jahres erwähnt. Jetzt kam zuletzt ja auch nochmal, Enthüllungen dazu, dass offensichtlich AfD-Politiker Geld erhalten, wohl aus Richtung Russlands, und das ist ja auch bei Herrn Krah im Mitarbeiterteam einen Spionagefall aus China gab. Jetzt hat ja die AfD schon damit reagiert, dass sie ihn bislang aus ihrem eigenen Wahlkampf rauslässt. Wie hat denn die extreme Rechte in Europa jetzt noch darauf reagiert? Weil ich sag mal so, man propagiert ja immer, wie toll man das eigene Land findet oder zumindest die eigene Nation findet. Das passt natürlich alles nicht so recht ins Bild. Wie haben die anderen da reagiert, wenn sie reagiert haben? Und gab es irgendwo schon ähnliche Vorkommnisse?
Ja, soweit ich das jetzt verfolgt habe, das ist ja relativ aktuell, oder mir sind bisher wenig Reaktionen aus den anderen europäischen Ländern begegnet. Und ich glaube, dass es da auch eine gewisse Vorsicht gibt, dazu allzu scharf drauf zu reagieren. Das wissen vielleicht einige, auch der frühere Front National, heute heißen sie ja Rassemblée National, hat mal einen Millionenkredit aus Russland bekommen, wo diese Verbindung der extremen Rechten zu, ich nenne es mal Putin-Russland, das erste Mal relativ publik wurde. Das ist vielleicht 5, 6 Jahre her. Frau Le Pen betont halt immer, das hätten sie vollständig zurückgezahlt und das hätten sie auch nur gemacht, weil sie in Frankreich irgendwie keine Kredite hätten bekommen können, weil ja die arme extreme Rechte immer so ausgegrenzt wird. Das heißt, diese Connections hin zu autoritären Regimen, das finden wir bei vielen Parteien der extremen Rechten, auch innerhalb Europas. Generell hält man sich da insofern jetzt sehr zurück mit Kritik an der AfD, aber es gibt natürlich auch dort innerhalb der Rechten ganz, ganz unterschiedliche Positionen. Wenn wir uns etwa angucken, wie die beiden über Jahre stärksten Rechtsregierungen in Europa, nämlich in Polen und in Ungarn, mit dem Krieg in der Ukraine, mit Russlands Überfall auf die Ukraine umgegangen sind, dann sehen wir, dass ja auch zwei Parteien, die sich in vielen anderen Punkten, etwa im innenpolitischen Umgang mit den Medien, mit politischen Gegnern, sehr, sehr ähnlich waren, oder mit den Gerichten sehr, sehr ähnlich waren, dass sie in dieser Frage vollkommen konträr waren. Während Polen immer schon sozusagen ein deutlich kritisches, abgrenzendes Verhältnis gegenüber Russland hatte und dort sozusagen stark in die Konfrontation auch gehen wollte, zusammen mit der NATO, war Ungarn immer ein Land, was das gebremst hat, was die Waffenlieferung an die Ukraine abgelehnt hat, was bis heute eher ein, sagen wir mal, neutrales Verhältnis gegenüber Russland hat und was diese Parteien in starke Gegensätze gebracht hat. Und das finden wir auf europäischer Ebene auch, dass es dort halt ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen gibt, während die AfD etwa da relativ klar russlandfreundlich ist. Sehen wir etwa, dass sie da mit ihren polnischen Partnern überhaupt nicht übereinkommen können, sondern dass es da ganz, ganz starke Gegensätze gibt.
Mhm. Noch ein Unterschied zwischen den rechtsextremen Kräften in Europa ist ja auch bei der Wirtschaftspolitik festzumachen, wo es ja einige gibt, die eher ja, sich quasi marktradikal orientieren. Sicherlich könnte man der EU insgesamt auch öfters mal vorwerfen, dass sie vielleicht etwas zu liberal ist, was solche Sachen angeht. Aber da gibt es, glaube ich, tatsächlich einige Kräfte, die da tatsächlich noch stärker drauf drängen würden, während andere halt eher wirklich ja so Richtung Protektionismus gehen würden. In welchem Bereich bewegt sich da die AfD und welche Konflikte gibt es da vielleicht auch innerhalb der Rechten in Europa?
Aus meiner Sicht bewegt sich die AfD, realpolitisch und in der Außendarstellung auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Nach außen stellt sich die AfD AfD sehr häufig als quasi Anwalt der kleinen Leute da und kritisiert diese EU als eine EU, die vor allen Dingen ein Elitenprojekt ist. Diese Kritik ist ja nicht komplett falsch. Die EU ist sicherlich nicht als ein Sozialprojekt in Europa begründet worden. Und es ist wichtig, wie soll ich sagen, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten und eine Kritik, die von rechts kommt, damit zu kontern, dass man sagt, in Europa ist alles ganz wunderbar und diese EU ist die beste, die wir uns vorstellen können. Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wissen wir, dass die EU tatsächlich für viele problematische Entwicklungen, Stichwort neoliberale Entwicklung, Sparhaushalte, Restriktionspolitik, finanzieller Art und so weiter und so fort verantwortlich. Die AfD als Partei stellt sich als Anwalt der kleinen Leute dar. Gucken wir uns an, wie ihre Steuer- und Wirtschaftspolitik national, aber auch im Europaparlament ausgesehen hat in den letzten 5 Jahren, dann sehen wir, dass sie eigentlich auf der Seite genau dieser Marktradikalen steht, die sie ideologisch ganz oft kritisiert. Das heißt, die AfD ordnet sich da eher ein, vertritt aber nach außen eine Position, die sagt, sozial geht eben nur national. Das heißt, das können wir nur im nationalen auf der nationalen Ebene lösen und die EU brauchen wir dafür gar nicht. Das ist ein Grund, weswegen sich die AfD etwa ganz stark gegen alle Formen von Angleichung beziehungsweise besser gesagt Anhebung sozialer Mindeststandards in Europa wendet und sagt, da wollen wir die europäische Ebene völlig raushalten. Wenn man sich anguckt, was die Kritik etwa der AfD an EU-Politik im Konkreten war, dann war es ja vor allen Dingen in der Gründungsphase der AfD eine Kritik an der Finanzpolitik der EU, und zwar nicht eine Kritik an der neoliberalen Finanzpolitik, sondern eine Kritik daran, dass quasi im Zuge der Schuldenkrise, Griechenland, Eurokrise und so weiter und so fort, damals in der EU auch Geld in die Hand genommen wurde, um diese massiven Schulden Herr werden zu können, also sozusagen um das Auseinanderfliegen der Eurozone zu verhindern. Das heißt, sie hat die Marktradikalität, die in der EU vorhanden war, noch einmal getoppt und hat gesagt, diese Prinzipien müssen auch durchgehalten werden und sei es auf Kosten der Währungsunion generell, die von der Union abgelehnt wird. Das ist eine sehr radikale Position, die sie von anderen Parteien innerhalb der europäischen Rechten deutlich unterscheidet. In Ländern etwa wie Frankreich oder Italien, die zu den eher südlichen Ländern gehören, wird eine ganz andere Politik verfolgt, die sagt, diese EU muss sehr viel stärker Wirtschaftspolitik machen, die den Staat mehr in die Verantwortung nimmt, die Geld in die Hand nimmt, die Nachfrage ankurbelt, die gerade die Krisenländer unterstützt in ihren Bemühungen, aus diesen Krisen herauszukommen. Insofern gibt es dort deutliche Gegensätze. Und da zeigt sich, dass der Nationalismus, der für die extremen Rechte eine große Rolle spielt, oftmals diese Gegensätze eher hervorkehrt und diese Parteien da auch in Gegensätze bringt. Die AfD, auch in der neuen Fraktion, so wie sie sich abzeichnet, würde ich sagen, wird eher in ihrer konkreten Politik in der Umsetzung im Europaparlament diesen marktradikalen Ansatz vertreten.
Sonst kann auch ich. Du hast es schon angesprochen, Gerd, wir sind als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ja heute hier im Gespräch, gar nicht als freischwebende Interessierte an der Welt. Deswegen ist natürlich die Frage, auf die das Ganze hinausläuft, auch erstmal auf eine Art praktischer Natur. Was machen wir eigentlich als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gegen diese Entwicklungen? Was steht an in diesem Zusammenhang? Was ist gewerkschaftliche Intervention? Erstmal praktisch und Punkt. Was ist sie? Wie sieht sie aus?
Ja, was ist gewerkschaftliche Intervention? Also sagen wir mal, die Europawahlen kämpfen ja seit vielen, vielen Jahren mit dem Vorurteil, sie seien nicht so wichtig. Das ist ein großes Problem, weil es der extremen Rechten immer gelingt, ihre Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne zu bringen. Wir finden gerade bei der AfD eine sehr, sehr hohe Wählerbindung und das heißt, sie schafft es, ihre Leute an die Wahlurne zu bringen und es gibt diesen Gap, dass viele Leute, die sich selber als eher progressiv sozial eingestellt, auch in gewerkschaftlichen Fragen interessiert begreifen, diese EU-Wahlen als weniger wichtig ansehen. Und das wäre eine erste Aufgabe, die, glaube ich, für uns auch wichtig ist, Kolleginnen und Kollegen deutlich zu machen, da geht es schon um was bei diesen Wahlen. Das ist nicht vollkommen egal. Es ist vor allen Dingen nicht egal, in welche Richtung sich diese EU entwickelt, weil das hat Auswirkungen auf uns alle, auf unser alltägliches Leben, vor allen Dingen auch auf die Bereiche Arbeit und Soziales, weil viele Punkte, die uns im Inland begegnen, natürlich über die europäische Ebene gespielt werden oder über die europäische Ebene in eine bestimmte Richtung gebracht werden. Insofern ist Wählen gehen ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt, der, glaube ich, wichtig sein kann, ich hatte diesen Punkt des Dexits deswegen auch so stark benannt, weil das, glaube ich, ein zentraler Punkt ist, womit wir Kolleginnen und Kollegen, von denen es sicherlich auch welche gibt, die überlegen, ob auch für sie die AfD eine Alternative ist. Obwohl wir als Gewerkschaften sagen, die AfD ist keine Alternative für Beschäftigte, aber wir wissen, dass es Leute gibt, die in diese Richtung gucken, dass wir denen nochmal deutlich machen, was ist tatsächlich im AfD-Programm enthalten, wofür stehen die und womit müssen wir rechnen, was wollen sie umsetzen. Und wenn wir es mit einer Partei zu tun haben, die als ein Ziel anstrebt, aus dieser EU auszutreten, dann sollten wir das den Kolleginnen und Kollegen auch deutlich machen und nochmal deutlich machen, was bedeutet das, wenn jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland von der Exportwirtschaft abhängt. Was bedeutet es dann, wenn der zentrale Binnenmarkt, wenn der zentrale Markt für deutsche Exporte womöglich nicht mehr in dem Maße zur Verfügung steht, weil Deutschland sich aus dieser EU verabschiedet? Jetzt wird die AfD natürlich nicht morgen in Regierungsverantwortung sein, dass sie das eins zu eins umsetzen. Aber das waren die Rechtsparteien in Großbritannien auch nicht. Sie haben es aber geschafft, eine gesellschaftspolitische Debatte loszutreten, die am Ende auch die Konservativen dazu bewogen haben, diese Debatte stärker von sich aus in Anspruch zu nehmen und schließlich dieses Brexit-Votum in Gang zu setzen, in dem Glauben, sie würden es gewinnen, und haben es am Ende verloren. Das heißt, es hat Konsequenzen gehabt und das, finde ich, müssen wir schon auch deutlich machen. Wir versuchen als DGB, aber auch zusammen mit den Mitgliedsgewerkschaften die Wahlauseinandersetzungen, die jetzt mit der Europawahl beginnen, sich dann aber auch über die Landtagswahlen in diesem Jahr fortsetzen und im nächsten Jahr in die Bundestagswahlen münden, dort deutlicher Farbe zu bekennen und deutlich zu machen, die extreme Rechte und die AfD sind keine Alternativen für Beschäftigten, weil sie in den meisten Fällen gegen Beschäftigteninteressen stehen. Das versuchen wir an sehr konkreten Themen durchzudeklinieren. An der Frage der Gewerkschaftsfeindlichkeit, an der Frage der Tarifbindung, an der Frage, wie weit Tarife von Gewerkschaften in Betrieben verhandelt werden können. Zu all diesen Punkten hat die AfD klare gewerkschaftsfeindliche Positionen. Das versuchen wir Kolleginnen und Kollegen deutlicher zu machen, um zu sagen, wenn du auf der einen Seite mit uns dich im Betrieb für deine Rechte einsetzt, für bessere Löhne einsetzt, für eine stärkere Arbeitsplatzsicherheit einsetzt, dann ist es widersinnig, auf der anderen Seite eine Partei zu wählen, die genau das zerstören will, die genau dort gegensteht. Und das versuchen wir mit sehr, sehr konkreten Argumenten deutlich zu machen und Leute, die zumindest überlegen, ob das für sie eine Alternative ist, zum Nachdenken zu bringen und zu sagen, wir haben bessere Vorschläge für dich und überlege, ob das ein politischer Weg ist, der dich in deinen Interessen tatsächlich voranbringt.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich immer wieder sehr wichtig, halt eben zu betonen, dass die AfD halt nicht nur auf einer, naja, man könnte es böswillig sagen, rein moralischen Ebene angegriffen wird, also sprich, sie ist rassistisch, sie ist nationalistisch, sie ist frauenfeindlich, sie ist natürlich auch feindlich eingestellt gegenüber Homosexuellen und so weiter. Das ist halt eben letzten Endes ein Aspekt der AfD, aber sie ist eben auch ganz klar in dem, was sie fordert und proklamiert, eine Partei, die eben halt den allermeisten Menschen in Deutschland keine Vorteile oder keinen Fortschritt gewähren würde, sondern, ja, du hast ja ein paar Themen schon angesprochen, auch die Steuerpolitik gehört dazu, das Thema bezahlbare Mieten, auch da hat sie eigentlich nichts zu bieten, auch beim Thema Rente, also es ist letzten Endes sehr, sehr vielfältig, wo man eben sehen kann, dass die AfD eben ganz klar keine Alternative für Erwerbsabhängige ist.
Genau, und ich glaube, das müssen wir einfach an vielen ganz konkreten Beispielen deutlicher machen. Also aus meiner Sicht haben wir in den letzten Jahren sehr stark darauf gesetzt, klarzumachen, wir haben es mit einer Partei der extremen Rechten zu tun, wo harte Rassisten am Werk sind. Und das kann man an vielen, vielen Punkten gut belegen. Dafür brauchten wir nicht erst die Korrektivrecherchen am Jahresanfang. Aber die haben das nochmal deutlich gemacht. Aber das reicht nicht aus. Also das haben wir, glaube ich, im letzten Jahr deutlich gesehen, dass viele Leute sagen, ich weiß es, die in diese Richtung ticken, das ist mir aber egal, weil die Verbitterung über etablierte Politik sehr, sehr groß ist. Darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, das wäre ein anderes Thema, wie berechtigt oder nicht berechtigt das ist. Aber deswegen kommt es aus meiner Sicht stark darauf an, stärker in die inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen und zu gucken, für welche konkrete Politik stehen sie eigentlich. Und da bietet es sich an zu gucken, was machen sie tatsächlich in den Parlamenten, was machen sie hinter diesen schönen Sonntagsreden, wo sie sich etwa als Partei der Familien darstellen. Und gucken wir uns an, was sie dann tatsächlich in den Parlamenten machen, dann sehen wir, dass sie vor 2 Wochen die Kindergrundsicherung im Bundestag abgelehnt haben, dass sie den Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen ablehnen, dass sie das gemeinsame Unterrichten etwa in Förderklassen ablehnen und sagen, Kinder mit Schwierigkeiten beim Lernen sollen wieder in Sonderschulen gehen, dann sehen wir, dass sie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nichts tun, weil sie ein völlig traditionalistisches Geschlechterbild haben, wo sie die Frauen auf die Rolle der Mutter und Frau am Herd wieder reduzieren wollen. Dann sehen wir also, dass sie im Konkreten das, was sie nach außen verkünden, gar nicht umsetzen wollen. Mir ist es aufgefallen, als die AfD versucht hat, sich am Jahresanfang oder wann war es im Februar, glaube ich, an die ganzen Bauernproteste anzuwanzen. Da zu sagen, ja, das ist ja irgendwie ganz furchtbar, was diese Ampel da macht, dass sie euch diese Subventionen streicht. Ein Blick ins AfD-Grundsatzprogramm zeigt, dass sie zum Beispiel mit Blick auf die Europäische Union sagen, wir sind gegen alle Formen von Subventionen. Wir wollen nicht, dass es diese Subventionen überhaupt gibt. Ich habe mir das angeguckt, das würde bedeuten, dass es 6,3 Milliarden Euro weniger für die Bäuerinnen und Bauern in Deutschland gibt, die über die EU generiert werden. Das sagt die AfD natürlich nicht, aber das ist eine konkrete Anwendung ihrer Politik in der Praxis. Und das ist, glaube ich, an uns diese Konsequenzen und auch praktischen Beispiele der AfD-Politik sehr viel deutlicher zu machen.
Gerd, vielen, vielen Dank. Unsere vier Fragen haben wir durch die Themen. Das heißt nicht, dass du nicht noch was ergänzen kannst, wenn du noch etwas hast.
Habe ich noch was? Vielleicht nur so viel, dass es sich, glaube ich, tatsächlich lohnt, in diese Auseinandersetzung zu gehen. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Der Jahresanfang, finde ich, hat gezeigt, dass die AfD eben in ihrem Aufstieg, dass das kein Naturgesetz ist, sondern dass es möglich ist, einen solchen Trend auch umzukehren. Ich sage damit nicht, dass die jetzt weiterhin nur noch bergab gehen. Das wäre, glaube ich, vermessen zu behaupten, dieses Problem mit uns länger zu beschäftigen. Aber es zeigt, dass wenn man eine kluge Form der Auseinandersetzung wählt, das als Thema auch als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter setzt, haben wir gute Chancen, dem auch etwas entgegenzusetzen und Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass es sich a. nicht lohnt, eine solche Partei zu wählen und b. dass es sich lohnt, sich dagegen zu engagieren, weil man einen Trend nach rechts umkehren kann und jedoch in eine andere Richtung lenken kann. Und das gibt mir zumindest Mut, in diese Auseinandersetzung der kommenden Monate zu gehen.
Ja, und die Informationen des DGBs zur Europawahl werden wir euch natürlich in den Shownotes verlinken, sodass ihr da auch nochmal schauen könnt, was sind da Themen, die uns da mit Blick auf die Europawahl eben auch umtreiben. Denn wie gesagt, man kann halt in der EU schon eine Menge auch erreichen, aber dafür brauchen wir dann natürlich auch die entsprechenden Kräfteverhältnisse.
Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja alle, dass am gleichen Tag der Europawahl auch die Kommunalwahl ist. Da schon mal das Foreshadowing auf die nächste Folge. André und ich haben in unseren Landkreisen die verschiedenen Parteien befragt auf kommunaler Ebene, wie sie zu verschiedenen uns als Gewerkschaften wichtigen Punkten stehen. Natürlich zum Thema Tariftreue, aber auch zu vielen, vielen anderen, auch lokalen Themen, öffentlicher Nahverkehr. Da gab es in Esslingen ein oder zwei Friktionen in den letzten Jahren. Und da haben wir nachgefragt, haben ziemlich viele Antworten bekommen. André hat in einem Kraftakt, ich glaube 100 Seiten sind das oder so zusammengestellt von diesen Antworten. Da werden wir in der nächsten Folge wirklich mal durchgehen, bestimmte Punkte uns herausgreifen, die ein bisschen diskutieren, um so auf die Kommunalwahl hier nochmal in der Region aufmerksam zu machen. Soweit als Ausblick.
Ja, dann auch meinerseits nochmal herzlichen Dank an den Gerd. Schön, dass du bei uns warst. Und damit kommen wir dann auch tatsächlich zum Schluss von dieser Folge des Arbeitswelt-Podcasts der DGB Region Stuttgart. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu senden habt, bei YouTube könnt ihr da ja auch ganz einfach einen Kommentar hinterlassen oder schickt uns auch gerne mal eine Nachricht. Vielleicht gehen wir dann ja auch mal in einer der kommenden Folgen darauf ein. Bis dahin.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.